herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wir alle miteinander hier. Amen. Jetzt meine Botschaft, die heute Morgen heißt: Fühlst du dich wie ein Fremder in einem fremden Land? Denn die Sache ist die, wenn du jung bist, in deinen 20ern bist, dann hast du die Zukunft noch vor dir. Die nächsten 60 Jahre, ja, hast du noch vor dir. Von daher bist du gut drauf und optimistisch, blickst in die Zukunft und bist frohgemut. Es wird sich alles zum Besten wenden. Irgendwann bist du dann 40 oder 50 und dann stellst du fest, ganz so, wie ich gedacht habe, ist es nicht geworden. Bin ich überhaupt hier richtig? Und irgendwann kann es sein, dass das passiert, was so vielen passiert. Sie fühlen sich fremd in ihrem eigenen Leben. Ihr seht hinter mir einen Pilger im weißen Gewand, der auf seinem Lebensweg unterwegs war, frisch, fromm, fröhlich, frei. Und irgendwann hat er gemerkt, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Bin ich hier noch richtig? Das frecht sich der. Seht ihr das? Und ganz ehrlich, wenn man mal sieht, wie dunkel das da ist, ob der wirklich richtig ist, das weiß keiner genau. Er natürlich auch nicht. Und ich habe mich aus reiner Solidarität mit ihm, dass er nicht so allein ist, auch so angezogen wie er. Okay, trage heute auch weiß, dass wenn er mich sieht, weiß, ah ja, wir sind gemeinsam hier im Dschungel unterwegs. Es kann sein, dass du Entwicklungen in der Gesellschaft siehst. Du gehst durch deine Stadt und ganz ehrlich, du verstehst kaum noch ein Wort, was da geredet wird. Du denkst dir, wo sind wir hier? In deiner Familie kann es sein, dass du empfindest, Mann, habe ich wirklich die richtige Person geheiratet? Habe ich wirklich die richtigen Kinder gekriegt? Bin ich wirklich auf der richtigen Arbeit? Habe ich mich richtig entschieden seinerzeit? Im Studium, in der Lehre? Irgendwie fühlt sich das nicht so an, als ob ich jetzt hier irgendwie angekommen wäre oder richtig wäre. Und ihr Lieben, da müssen wir unbedingt drüber reden, denn wenn es dir jetzt noch nicht so gegangen ist, dann wird es dir in deinem Leben früher oder später so gehen. Und manche, die lächeln, wissen, ja. Die Sache ist die, mach mal gut auf. Als Adam seinerzeit in den Sündenfall gefallen ist, hat Gott ihn aus Eden herausbefördert. Adam hat sehr, sehr privilegiert begonnen. Er hat quasi eine Villa von seinem Vater geerbt, einen Park dazu, alles wunderbar und fantastisch. Bäume mit Versorgung, also wir könnten nur sagen Firmen und so weiter mit dabei. Also der hat privilegiert begonnen. Und dann hat er einen riesen Fehler gemacht und ist aus diesem seinem Leben rausgeworfen worden. Und jetzt ist er außerhalb von Eden und fühlt sich nicht mehr daheim. Denn er ist in Eden daheim, aber jetzt ist er auf dem Erdenrund unterwegs. Und er wandert da herum. Seid ihr noch da? Denk an Abraham. Abraham wurde von Gott gesagt, Abraham, geh raus aus dem Umfeld, in dem du jetzt bist. Und geh nach Westen, junger Mann. Und ich zeig dir, wo du hin sollst. Und wenn du dann dort bist, dann wandere in dem Land herum, die ganze Zeit. Halt dich dort als Fremdling auf. Abraham war sein Leben lang ein Fremdling. Der hat auch privilegiert begonnen, wenn man mal so will, und ist dann, hat nicht alles verloren, aber er musste alles aufgeben in seiner Heimatstadt und ist dann herumgezogen in Kanaan die ganze Zeit. Der war dort nicht daheim, er war ein Fremdling. Abraham, Isaac, Jakob, das waren Fremdlinge. Aber den ich auf den mir heute besonders kaprizieren möchte, der ist Mose. Mose ist im 2. Mose, Kapitel 2, erstmal geboren worden. Und zwar nicht in seinem Heimatland, weil er keines hatte, sondern in die Sklaverei hinein in Ägypten. Und in eine schwierige Situation, denn der Pharao hat seinerzeit befohlen, wenn ein männliches Kind geboren wird, werft es in den Nil. Wenn ein weibliches geboren wird, die kassieren wir. Denn die Sache ist die, dass die Israeliten eingewandert sind. Die haben sich aber mit den Ägyptern nicht vermischt, weil sie einen anderen Glauben hatten. Die waren also jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang, waren die nebeneinander, die haben nebeneinander gewohnt. Und irgendwann war es dann so, dass die 70 Leute, die am Anfang gekommen sind, ein größeres Volk war, als das Volk, das dort gewohnt hat, in Ägypten. Und dann haben die Ägypter Angst bekommen, haben gesagt, ja, wenn ein Krieg ausbricht, dann helfen die zu unseren Feinden. Und dann sind die also in Panik verfallen und haben die Israeliten versklavt. Wir wissen das ja alle. Und dann hat also Pharao die männlichen Kinder in den Nil werfen lassen. Hat nicht so ganz geklappt, weil die Hebammen nicht mitgespielt haben, aber trotzdem ziemlich übel, diese Angelegenheit. Und dann wird Mose geboren. Aber die Mutter von Mose, die übergibt ihn nicht dem Pharao, sondern die macht ein Kästchen aus Schilf, das verpicht sie quasi wie eine mini kleine Arche Noah, und da legt sie den Buben rein und setzt ihn ins Schilf. Also damit er nicht abgetrieben werden kann, setzt sie ihn ins Schilf. Und dann kommt die Tochter vom Pharao, die Tochter von dem Mörder der israelitischen Kinder, die kommt und findet dieses israelitische Kind. Der Pharao, ihr Vater, hat die Kinder ins Wasser werfen lassen. Die Tochter vom Pharao, die zieht das Kind aus dem Wasser. Der eine will sie ausschalten und die Tochter, die sagt, nö, das adoptiere ich. Dann ist auch gleich, clever wie sie ist, die Schwester von Mose da. Und sie sagt, soll ich dir eine Mutter holen, eine Frau, die stillt von den Israelitinnen? Und sie sagt, ja. Und dann wird er also, kriegt seine Mutter ihn quasi zum Versorgen und zum Aufbewahren für die Tochter vom Pharao. Und dann übernimmt die Tochter vom Pharao seine Erziehung und er wächst heran als Königssohn am Königshof von Ägypten, einer Weltmacht. Der beginnt also sehr, sehr privilegiert. So wie Adam auch, ja. Der wohnt in der Villa und lebt im Park. Ist wunderbar. Aber dann macht er einen gravierenden Fehler. Er bringt einen Ägypter um. Denn eines Tages, nach ungefähr 40 Jahren, läuft er raus und sieht, wie die Ägypter sein Volk schinden. Also er hat sich am Königshof nicht wirklich daheim gefühlt. Er hat sich dort fremd gefühlt. Er hat sich fremd gefühlt in seinem Leben. Und er hat nach seinen Wurzeln gesucht und hat sie gefunden, ich bin ein Israelit, und hat gesehen, dass die misshandelt werden. Dann hat er sich gedacht, ich muss da abhelfen, und hat einen von den Ägyptern erschlagen. Also der war nicht zimperlich. Dann hat er den verscharrt. Das, ihr Lieben, ist ein Riesenfehler. Und es spricht sich rum und dann muss er fliehen. Er wird also quasi aus Ägypten herausgeworfen. Also er, wie Adam, er beginnt privilegiert, macht einen Riesenfehler und muss fliehen. Und jetzt sind wir in 2. Mose Kapitel 2, ungefähr Vers 14, 15. Er zieht jetzt nach Midian, er zieht ins Ausland. Und dort ist er auch wieder ein Fremdling. Und dort kommt er an einen Brunnen und setzt sich dorthin. Dann kommen Hirtinnen, die Schafe tränken wollen, diese Weiden. Sie schöpfen mal zu Wasser, dann kommen die Hirten und die vertreiben die Mädels einfach. Und da steht Mose auf mit seinem Stock in der Hand, mit seinem Stab, fängt an, den zu schwingen, ja, und vertreibt die Hirten. Also er hat irgendwie so Befreiergene in sich, ja, das Bedürfnis, die Unterdrückten zu befreien. Das lebt in ihm. Halt mal fest, nicht schlecht, grundsätzlich. Und dann schauen die Mädels, also die sind wahrscheinlich, hat er noch sehr jung, ja, dann schauen die ihn an mit großen Augen, dann nimmt er Schöpfgefäß und schöpft die Tränkrinnen voll und die Herden, die werden also getränkt. Während die anderen Hirten, die Mose verprügelt hat, 2, 3, 4, wie viele auch immer, die halten Abstand, bis der weg ist, weil mit dem ist nicht gut Kirschen essen, das haben sie jetzt schon gemerkt. Also Mose tritt hier als durchsetzungsfähig auf und ein wenig skrupellos außerdem. Und offensichtlich, ihr Lieben, hat er eine Nahkampfausbildung. Denn ich sagte mal eins, Hütten waren nicht ohne. Die hatten Stecken, die hatten Stab, die hatten Schleudern, verstehst du? Die hatten alles Mögliche. Wenn du dich gegen eine Gruppe von Hütten durchsetzen kannst, dann weißt du mehr als die. Dann hast du irgendwo eine Ausbildung, die dich dazu befähigt. Nun gut, er macht sich nützlich. Er macht sich nützlich. Das ist wichtig. Die Mädels gehen also heim mit ihren Herden. Der Vater sagt, warum seid ihr schon da? Heute so früh? Ja, ein ägyptischer Mann hat uns geholfen. Und der Vater sagt, ja, was ist denn los mit euch Mädels? Wo ist der? Warum habt ihr den nicht eingeladen zum Essen? Das ist das Mindeste. Was mit eurer Höflichkeit? Ich bin der Priester von Midian. Ich muss wenigstens hier ein Vorbild abgeben, ein moralisches. Ladet den mal gefälligst ein. Und dann gehen sie also und holen ihn. Und Mose sitzt da und ist bei dem. Und er ist daheim bei dem. Und er isst und er lässt sich von dem eine seiner Tochter zur Frau geben. Und er willigt ein, für ihn zu arbeiten. Und dann setzt er ein Kind in die Welt, einen Sohn namens Gersom. Und jetzt passt mal auf, was er dann sagt. Gersom klingt an das Hebräische Ger an, Fremder. Und Mose sagt, also Zipporah, seine Frau, gab ihm einen Sohn, Vers 22, gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Gersom, denn er sprach, ein Fremdling bin ich geworden in einem fremden Land. Der Mann war, pass mal auf, Der Mann, der eindeutig einen Ruf von Gott hatte, Amen, der eindeutig unterwegs war im Namen des Herrn, vor dem man eigentlich denken möchte, dass Gott seine Wege steuert und so weiter, der war 40 Jahre lang ein Fremder in einem fremden Land in Ägypten. Jetzt ist er 40 Jahre lang Fremder in einem fremden Land in Midian. Und er kriegt eine Frau. Er kriegt einen Arbeitsplatz bei seinem Schwiegervater. Er hat einen Job, Familiejob. Er hat jetzt eigentlich Heimat. Das, was man mit Heimat verbindet, das hat er jetzt. Der hat Familie, der hat Arbeit, der hat einen Platz, an dem er sein kann, an dem er aufblühen kann. Möchte man doch denken, jetzt fühlt er sich richtig gut, richtig? Stattdessen setzt er ein Kind in die Welt und nennt dieses Kind Fremdling. Denn ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Der hat sich immer noch nicht daheim gefühlt. Ich zitiere euch einen Vers aus Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Da heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Du wirst in deinem Leben nie, never ever, an den Punkt kommen, an dem du, also dauerhaft, an den Punkt kommen, an dem du sagst, ja, jetzt bin ich angekommen, hier bin ich daheim. Wird so nicht passieren. Sogar wenn alles läuft, du Familie hast, Arbeit hast, was zu sagen hast, zufrieden bist eigentlich, dich nützlich gemacht hast, dann kommst du vielleicht an einem Ort an einem Ort, an dem du einen Moment von Zufriedenheit erlebst, aber so richtig, dass du daheim bist, kann sein, dass das schlicht und einfach nicht passiert auf der Welt. Sei doch noch da. Also freu dich an mit dem Gedanken, dass du hier ein Fremdling bist, du wirst hier auch nicht ewig bleiben. Du kommst, magst dann das Beste aus den Karten, die dir gegeben worden sind, die dir ausgeteilt worden sind, und bewährst dich hier, und dann kommst du schon in eine Position hinein, die zufriedenstellend ist. Aber eine eigentliche Heimat im eigentlichen Sinn, so dass man Wurzeln schlägt und so weiter, und sich dann daheim fühlt, für immer so richtig angekommen fühlt, gibt's hier nicht. Das gibt's erst beim Herrn im Himmel. Das musst du wissen. Denn sonst verfällst du, wenn du um die 40 bist oder 50 bist, in eine Midlife-Crisis hinein. Du musst dir dann sagen, hallo Freund, Freundin, es ist nicht dieses Leben das Ende, sondern es geht hier dann danach erst richtig los. Jesus sagt es. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 14 einige wichtige Sachen, und ich lese euch vor. Da sagt Jesus in Vers 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus geht hin, um dir eine Stätte zu bereiten. Das ist gut. Da fühlst du dich dann endgültig daheim, denn das ist das Haus, das du ewig bewohnen wirst, das Gott dir gemacht hat. Und der kennt dich ja genau. Der wird also dann die Architektur und so weiter genauso angelegt haben und den Garten genauso angelegt haben, dass es richtig ist für dich, dass du sagst, ja, also hier hält man es jetzt mal aus. Aber hier unten auf der Welt musst du bedenken, kann sein, dass es nicht unbedingt so sein wird. Kann sein, dass du dich immer wieder fragst, habe ich die richtige Person geheiratet? Habe ich den richtigen Partner? Schau, sag mal realistisch. Es gibt unter den 3,5 bis 4 Milliarden von Mitgliedern des anderen Geschlechts allerhöchst wahrscheinlich welche, die noch besser zu dir passen als die Person, mit der du jetzt verheiratet bist. Hast du das gehört? Aber du wirst sie in dem Leben nicht finden. So, du musst also irgendwann sagen, nee, die Person passt eigentlich, die liebe ich, mit der kann es was werden. Wenn du diese Zuversicht hast, dann heiratest du die Person und fragst dich dann nicht hinterher, Mensch, habe ich einen Fehler gemacht? Du, das ist eine Frage, die sich nicht stellt. Hast du das gehört? Sondern du machst jetzt das Beste draus. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, mach das Beste draus. Denn pass mal auf, wenn du nicht das Beste draus machst, warum sollte Gott dich dann befördern? Schau, pass mal auf, wichtiger Punkt. Mose hat sich in Midian, in der Fremde, wo er sich nicht daheim gefühlt hat, nützlich gemacht. Er hat den Mädels geholfen, er hat einen Job gehabt und sich dort nützlich gemacht. Als er sich nützlich gemacht hat, hat er plötzlich einen Ehepartner bekommen, hat er eine Arbeit bekommen und hat ein Maß an Heimat erlebt, als er sich nützlich gemacht hat. Ein tiefes Geheimnis, ich gebe es zu. Aber er musste wissen. Auch mit der Arbeit, habe ich den perfekten Arbeitsplatz? Du, unter den Millionen und Milliarden von Arbeitsplätzen, die es auf der Welt gibt, kann es sein, dass es irgendwo auf der Welt einen gibt, ja, der vielleicht noch besser zu dir passt. Aber den wirst du in diesem Leben nicht finden, ganz einfach, weil du zu kurz lebst, 70 oder 80 Jahre. Und hallo, du musst früh in die Gänge kommen, so mit 14, 15. Und dann machst du halt was. Und machst aus dem, was dir gegeben wird, das Beste. Und dann, wenn du das Beste daraus machst, sieht Gott, dass du das Beste daraus machst. Und dann befördert er dich. Und dann gibt er dir ein Maß an Zufriedenheit. Dieses, pass mal auf, dieses Muster. Jemand beginnt privilegiert, jemand macht einen Riesenfehler und verliert alles und jemand fühlt sich dann verkehrt oder fremd im eigenen Leben, kriegt dann aber trotzdem Aufgaben zugeteilt von Gott und erlebt ein Maß von Zufriedenheit und Heimat, in Anführungszeichen, findest du wieder und wieder und wieder. Aber so richtig daheim sind wir nicht. Wir sind es wieder und wieder. Bei Mose haben wir schon gesehen, bei Adam haben wir es gesehen, bei Abraham haben wir es gesehen. Lot zum Beispiel war ein Fremder in Sodom. Der war dort nur, weil dort die Geschäfte gut liefen. Als dann die Stadt unterging, hatte er alles verloren. Warum? Weil er mit seinem Herzen zu sehr verbandelt war mit dieser Stadt. Also aus manchen Städten musste er raus, weil sie ganz einfach zu Höllenlöchern werden. Über die Gericht kommt früher oder später. Okay, muss man mal gesagt haben, sowas. Das gibt's. Aber es gibt noch ein paar andere außerdem. Pass mal, sogar Jesus, lass mir mal Folgendes sagen. Ihr kennt den Satz von Jesus. Jemand kommt zu ihm und sagt zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, egal wo du hingehst. Und Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Jetzt muss man Folgendes wissen. Die Füchse haben nur in der Ranz Höhlen im Januar. Und die Vögel, die haben nur in der Brutzeit Nester. Wenn sie zusammenkommen, teilweise die Enten schon im März, ja, es gibt sogenannte Märzenten. Aber wenn die dann fertig sind mit Brut und mit Aufzucht, dann gehen die wieder ihre Wege. Bis auch vielleicht Raben, die bleiben lebenslang zusammen. Aber so ist es. Was Jesus hier ausdrückt, mit dem, dass er keine Höhle hat und kein Nest hat, der drückt da mehr aus als das, dass er einfach nicht weiß, wo er heute Abend übernachten wird. Sondern der drückt aus, ich hätte gern auch eine Familie. Ich hätte gern auch Frau und Kinder. Ich hätte gern auch ein berechenbares Leben hier vor mir. Aber das ist für mich in dieser Zeit einfach nicht drin. Ich bin zu etwas anderem berufen. Ich bin zu einem unsteten Leben berufen. Ich fühle mich nicht wirklich daheim in meinem Leben. Ich fühle mich ein bisschen fremd. Denn er sagt, ich weiß nicht, wo ich heute Abend mein Haupt hinlegen werde. Verstehst du? Dann hat er keine Heimat. Jesus ist heimatlos auf der Welt unterwegs gewesen. Du sagst, nein, du, dann liest Johannes Kapitel 1, gleich in den ersten Versen. Da steht drinnen, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wenn die Seinen ihn nicht annehmen, dann bedeutet das, dass er bei denen nicht wirklich daheim ist. Das ist problematisch. Also sogar Jesus hat sich ein bisschen nicht daheim gefühlt in seinem Leben. Halten wir mal fest. Es ist wunderbar, wenn du sagst, hey, nee, bei mir passt alles, das ist alles ganz wunderbar. Dann denk dran, die Welt kann sich blitzschnell ändern und dann stehst du in einer Situation, mit der du nicht gerechnet hast. Und es passiert guten Leuten wie schlechten. David zum Beispiel war ein Guter. David hat auch privilegiert begonnen. Der war Vater, also der war Sohn eines Vaters, der wohlhabend war. Und eines Tages, als er noch sehr jung war, kam auch noch ein Prophet Gottes an, Samuel, der legendäre Samuel, Prophet, Richter, ja, Priester des Herrn. Hammermäßig. Der kommt also und kippt das Salböl aus dem Salbhorn über ihn aus und sagt zu ihm, David, du wirst der nächste König. Und tatsächlich, es spricht sich rum, dass er multibegabt ist, musikalisch ist, gut reden kann, strategisch denken kann und so weiter und so fort. Außerdem gut aussieht, schadet auch nicht. Und dann wird er der Knappe des Königs Saul, der nichts davon weiß, dass Samuel bei ihm war. So wächst er also am Königshof heran. Er geht immer wieder zurück, heim zu seinem Vater, um die Schafe zu hüten. Aber er ist auch am Königshof. Und dann passiert auch noch das, dass er mal auf Goliath trifft und das ganze Heer schaut zu, wie er den also einhändig quasi besiegt mit seiner Schleuder. Und dann ist er ein Held, das ist wunderbar. Aber dann passiert eine Katastrophe. Er beginnt privilegiert, aber dann passiert eine Katastrophe. Er wird ausgestoßen vom Königshof, nicht aus eigener Schuld, nicht weil er was falsch gemacht hat, sondern weil er besser war als der König. Der König war neidisch und hat schlecht über ihn geredet, wollte ihn töten, musst du dir mal vorstellen. David sitzt in der Banketthalle, König diniert, David spielt im Hintergrund die Musik, Radio gab es ja damals nicht, ja. So spielt er also, und Streaming war auch noch nicht erfunden. Der macht also, singt dem König ein Lied, und der König, der denkt an Goliath und an David und wie beliebt David ist, und dann nimmt er den Speer und versucht, ihn an die Wand zu spießen. Das probiert er zweimal. David hat nicht gecheckt, dass der ihn killen will. Der hat sich gedacht, ach, das meint er nicht so, pum, es ist schon der nächste Speer da gesteckt. Bis er gemerkt hat, nö, der meint es ernst. Und dann musste er jahrelang, mehr als 10 Jahre lang, in den Busch, ins Gebüsch, hing im Dschungel rum, so wie der Mann hinter uns. In einer unebenen Gegend, alles überwachsen mit Dschungelpflanzen, da geht's auf und ab, allein schon über die Wurzeln drüber. Und David hat sich gedacht, hey, bin ich hier noch richtig? Bin ich hier noch richtig in meinem Leben? Und das hat ja kein Ende gefunden, das ging ja jahrelang so. Also wenn du in der Situation bist, dass du dir denkst, hat es nie ein Ende. Ja, es kommt ein Ende. David hat sich immer wieder nützlich gemacht in der Zeit. Er hat die Feinde Israels bekämpft, die Israel bekämpft haben, obwohl er nicht offiziell als König hier oder als Militär auftreten hat können, sondern er war als Guerilla unterwegs, also es waren raue Zeiten seiner Zeit. Aber als der König Saul dann in der Schlacht starb, kamen die Ältesten von Juda zu David und haben gesagt, also hör zu, komm und mach uns den König endlich. Denn sie haben sich erinnert an die nützlichen Dinge, die David getan hat. Der hat die Philister hier abgewehrt, dann hat er die Amalekiter dort abgewehrt, das hat er alles gemacht. Er hat sich in dieser schwierigen Zeit, in der er sich fremd gefühlt hat in seinem Leben, nützlich gemacht. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn, zum anderen diesmal und sag, mach dich nützlich. Sein Schlüssel. Nicht, hör mal, nicht da sitzen und sich als Opfer fühlen und sagen, warum immer ich, warum sind meine Geschwister alle erfolgreicher, warum hat der mehr Erfolg, warum ist der befördert worden? Du, wenn du dieses immer ich Feeling hier verbreiten tust, dieses, ich bin ein Fremder in meinem Leben, ich bin benachteiligt, dann kann es gut sein, dass man sagt, naja, also jemand mit dieser Ausstrahlung, den möchte nicht in der Position haben, dann geht der Chef zum anderen und befördert den. Hast du mich gehört? Kommt viel auf deine Einstellung an. Und du musst bedenken, ganz wichtiger Punkt, hier im Fleisch findest du vielleicht keine echte Heimat, dauerhafte Heimat, und fühlst dich immer wieder mal verkehrt in deinem eigenen Leben. Aber du findest, wenn du Christ wirst, eine Heimat in Gott. Der erste Schritt in Richtung Heimat ist ein Schritt auf Gott zu. Erstmal sich mit Gott zu versöhnen. Wenn du mit Gott versöhnt bist, wenn dir deine Sünden vergeben sind, dann bist du innerlich in einer ewigen Heimat angekommen. Dann bist du wieder in Gott, dann bist du in Christus. Und dann bist du daheim, egal wo du bist. Dann kannst du sogar ins Gefängnis gehen, dann kannst du geplündert werden, alle diese Dinge. Und es ist nicht so schlimm, weil du weißt, Gott und ich, wir haben einen Bund, wir sind Freunde, er ist nicht sauer auf mich. Im Gegenteil, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, um mir das ewige Leben zu erkaufen. Gott wird mir einen Weg bahnen, auch jetzt in dieser Zeit. Auch in schwierigen Zeiten wird er mir einen Weg bahnen, und ich werde mich nützlich machen können. Und eines Tages werde ich dann vor ihm stehen. Und er wird zu mir sagen, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Du hast was aus den Pfunden, die ich dir gegeben habe, aus den Talenten, die ich dir gegeben habe, hast du was gemacht. Du warst zwar chronisch unzufrieden mit deiner Situation, aber du hast trotzdem nicht hingeschmissen. Du hast dich immer wieder getröstet mit der Tatsache, dass du ja erstens auch Gebete erhört bekommst, zweitens, dass du versöhnt bist mit mir, und drittens, dass du eine Zukunft hast, die sich gewaschen hat. Petrus sagt übrigens was Interessantes über unser zukünftiges Erbteil. Ich lese es euch vor. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1. Gott hat uns gerettet zu einem unverweslichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Hast du das gehört? Unverweslich, also die Pflanzen dort, die verrotten nicht, die Haustiere, die du da hast, die gehen nicht ein. Unbefleckt, da kommt kein Dieb und klaut oder jagt die Angst ein in der Nacht. Und unverwelklich bedeutet, es wird nie alt. Du musst nie putzen. Ja, das in den Himmeln aufbewahrt wird für euch. Wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Also, David musste in die Prärie gehen, musste sich im Wald verstecken, und der König war hinter ihm her jahrelang. Aber es war nicht seine eigene Schuld. Es war nichts. Wisst ihr, manchmal leiden wir, manchmal fühlen wir uns nicht daheim. Nicht wegen unserer Schuld, sondern wegen der von anderen. Lass mich nochmal zu Mose zurückgehen. Mose war 40 Jahre Fremder in Ägypten, er war 40 Jahre Fremder in Midian. Und dann hat er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt und hat gesagt, Gott hat mir gezeigt, Kanaan ist unser Land, das nehmen wir ein und da haben wir dann eine Heimat. Dann kommen sie nach Kanaan hin und sie hören, das ist zwar ein gutes Land, da gibt es auch gute Früchte und da geht es richtig ab. Aber es gibt auch Riesen drinnen. Wir müssen also kämpfen. Es wird nicht immer gemütlich sein. Und dann fallen die Leute aus allen Wolken, das Volk, und sagt, so haben wir nicht gewettet. Du hast uns versprochen, du bringst uns in ein Land, das fließt mit Milch und Honig, und jetzt bringst du uns in ein Land, das überfließt mit Riesen. Was soll denn das? Und die zwei Gläubigen, die es in diesem Land gibt, ja, Josua und Kaleb, die sagen, nö, wir können das. Gott hat Gefallen an uns und wir können die Riesen in unserem Leben bezwingen. Und die sagen, ach, seid ruhig und so. Und wir wissen, was dann passiert. Sie werden verworfen, sie müssen 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Und Mose, der schon zweimal 40 Jahre lang fremd war am fremden Ort, der ist jetzt wieder nicht angekommen in Kanaan, sondern der muss jetzt wieder weiterziehen. Der zieht jetzt 40 Jahre lang in der Wüste, ist ein Fremdling in der Wüste. Was ist denn das für ein Leben? Der lebt 120 Jahre lang und ist überall ein Fremdling. Aber er ist überall im Willen Gottes. Innerlich hat er eine Heimat. Ich sagte mal eins, lieber verschenke ich mein Haus, ja, als dass ich auf so Erlebnisse verzichten würde, wie sie Mose hatte, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, auf dem Sinai 40 Tage mit ihm konferiert hat. Hallo, das kannst du doch nicht toppen, sag mal. Heimat ist dort, wo Gott ist. Und wenn es auf einem blanken Felsmassiv auf dem Sinai ist. So, Heimat findest du in Gott. Der erste Schritt in Richtung Heimatgefühle und Zufriedenheit und so ist nicht eine neue Regierung. Oder wenn der Klassenfeind besiegt ist oder irgendwie sowas, kannst du alles vergessen. Daheim bist du dann, wenn du versöhnt bist mit Gott. Ja, viel zu viele projizieren ihre Bosheit, ihren Hass und so weiter auf irgendeinen Feind. Und je schlechter dieser Feind ist, desto heller strahlt mein Stern, ja, desto besser bin ich. Aber das ist ein Trick vom Feind. Man macht sich da was vor. Okay? Auch wenn dein Feind nicht existieren würde, du würdest dich immer noch nicht vollkommen hundertprozentig daheim fühlen in deinem Leben, weil es nicht gibt auf dieser Welt. Als die Menschen sich seinerzeit eine Heimat versucht haben zu machen, außerhalb von Eden, als sie eine Stadt versucht haben zu gründen und einen Turm gebaut haben, um sich eine Heimat zu schaffen, ohne Gott, was hat Gott da gemacht? Der hat ihr Ansinnen vernichtet. Er hat es zerstört. Gott hat es zerstört. Er hat gesagt, verbehrt euch und verbreitet euch auf der Welt. Und das haben die gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir bleiben hier an einem Ort, wir schaffen uns hier eine Heimat, wir bauen die Stadt Babel und den Turm von Bau von Babel machen wir auch. Und Gott hat gesagt, nö, Leute, nein. Und so wie es anders hat Adam und seine Leute aus Eden rausgeworfen hat, so hat er die Menschheit aus Babel rausgeworfen und hat sie wandern lassen. Und du bist jetzt auch ein Wanderer, wir alle sind Wanderer in dieser Zeit, in diesem Leben. Lass mir das noch ein bisschen vertiefen. Ist das in Ordnung, wenn ich das noch ein wenig vertiefen tue? Lass mir euch noch ein paar Beispiele geben. Die wichtigsten Sachen haben wir jetzt gehört. Jakob, Abraham, wie gesagt, Jakob, der Patriarch Jakob, der hat auch privilegiert begonnen, wenn ihr euch erinnert. Dann hat er Vater und Bruder betrogen. Er hat sich für seinen Bruder ausgegeben und hat seinem Bruder den Segen geklaut, wenn ihr euch erinnert. Und daraufhin ist der Bruder so sauer geworden, als er gemerkt hat, dass er betrogen wurde, dass er das Gerücht verbreitet hat, er wird seinen Bruder töten. Sobald der Papa tot ist, lege ich den um. Und Jakob musste fliehen. Mittellos ist er geflohen in die Steinwüste hinein, die Juda seinerzeit war. Er ist nach Osten gegangen, bis er dann bei seiner Verwandtschaft angekommen ist. Der hat privilegiert begonnen, hat einen Riesenfehler gemacht mit dem Betrug seiner Familie, hat alles verloren und war dann ein Fremder in einem fremden Land. Dort hat ihm dann sein Schwiegervater zwei Töchter aufs Auge gedrückt, obwohl er eigentlich nur eine wollte. Er wollte nur die Rahel heiraten, aber er hat Rahel und Lea bekommen. Jetzt muss er sich also mit beiden arrangieren. Und es war nicht ganz einfach, wenn er die Bibel mal liest. Also es gab schon harmonischere Ehen als die. Und dann hatte er auch noch Kinder, die schwierig waren, so schwierig waren, dass er einen von seinen Söhnen, seinen Lieblingssohn auch noch, in die Sklaverei verkauft haben. Was sind denn das für Brüder, die ihren Bruder verkaufen in die Sklaverei? Du meine Güte. Ja, genau, dann sind wir schon bei Josef. Josef hat auch privilegiert begonnen. Josef war nämlich der Liebling seines Vaters, weil der einfach ein anderer Charakter war. Der hatte einen Draht zu Gott und der hat das geistliche Leben ernst genommen. Das war wunderbar. Der war also versöhnt mit Gott. Der hat einen Draht zum Herrgott. Spitze. Seine Brüder allerdings eher nicht. Aber der Vater, der selber ein Patriarch und Prophet war, der hat natürlich die spezielle Begabung seines Sohnes Josef erkannt und hat sich dann gedacht, wenn ich jetzt also ein Gedöns mache um den, dann nehmen sich die anderen den als Vorbild. Es hat selten ein Vater so geirrt. Was macht der Vater? Er zieht ihm einen bunten Rock an, der also sich abhebt von allen anderen Gewändern, die seine anderen Kinder anhaben. Und dann denkt dieser Vater tatsächlich, die nehmen sich jetzt ein Vorbild am Josef. Das genaue Gegenteil machen die. Die beneiden ihn, die hassen ihn zum Schluss so sehr, dass sie ihn nicht mehr grüßen können. Josef fühlt sich verkehrt in seiner eigenen Familie. Stell dir mal vor, du gehst in deine Familie, du gehst in deinen Sportverein, du gehst auf deine Arbeit, du gehst dorthin, wo man eigentlich dich bejahen sollte und du kriegst überall die kalte Schulter. Nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil du einfach es mehr drauf hast als die anderen. Und die schlecht damit zurechtkommen. Oh meine Güte. Also es bist nicht immer du schuld. Und dann verkaufen sie ihn und er wird ein Sklave in Ägypten. Aber Josef macht was draus. Das ist das, was so beeindruckend ist an seinem Leben. Er macht immer was draus aus der Situation. Er denkt sich jetzt, gut, jetzt bin ich ein Sklave, jetzt kann ich mich natürlich beschweren und kann den Chef sabotieren, aber das bringt's nicht. Außerdem ist Gott mit mir, denn ich habe einen Bund mit Gott. Ich habe einen Bund mit Gott. Ich mache das Beste aus meiner Situation. Dann macht er das Beste aus seiner Situation und er wird unweigerlich befördert. Die Gunst Gottes ist mit ihm. Und er steigt auf zum Gutsverwalter. Und als dann die Frau von dem Gutsverwalter ihn unbedingt vernaschen will, aber er sagt, das können wir nicht machen, denn das ist ja eine Sünde vor Gott, da zeigt sie ihn an wegen Vergewaltigung. Furchtbare Sache. Er wandert ins Gefängnis. Was macht er im Gefängnis? Er lässt auch dort nicht die Mundwinkel hängen, sondern er macht sich wieder nützlich. Der lernt es einfach nicht. Josef, du musst dich jetzt beschweren und als Opfer fühlen. Macht er nicht. Er weigert sich, sich als Opfer zu sehen, sondern er macht was aus der Situation. Sag mal mit mir, mach was draus. Das macht er. Und als er was draus macht, kommt plötzlich der Segen Gottes an und er wird befördert. Und es spricht sich rum, dass Josef ein guter Mann ist. Und es spricht sich rum, dass er geistliche Begabungen hat. Dass er einen heißen Draht zu Gott hat, spricht sich rum. Könnte sich das auch über dich rumsprechen? Weiß dein Umfeld, dass du Christ bist? Dass du schon mal eine Gebetserhörung hattest? Das ist nur eine Frage. Ich frage für einen Freund. Ja. Josef bewährt sich auf jeden Fall. Und als dann der Pharao geträumt hat und mal eine Auslegung von Träumen braucht, ein Wirtschaftsprogramm braucht, das funktioniert, denn jetzt kommt eine Rezession, die zeichnet sich also ab am Horizont. Ja, der hat die Daten ausgewertet, dieser Chef, und er sieht, ich habe Riesenprobleme, die auf mich zukommen, es kommt eine gewaltige Rezession, ach was, eine Depression kommt, die Weltwirtschaft wird so richtig in den Eimer gehen. Ich brauche da jetzt einen Fachmann. Und dann kommen die drauf, ja, im Knast sitzt ein Fachmann. Dann lassen sie den Josef kommen und jetzt, schau, tritt der unerschrocken vor den Chef aller Chefs im ganzen Land, vor den mächtigsten Mann seiner Zeit und entfaltet dort also seinen Plan. Ich finde es hammermäßig. Ein Niemand kommt plötzlich aus dem Gefängnis. Als man zu ihm sagt, Josef, du sollst zum Pharao gehen, da sagt er, oh, wunderbar. Er zieht sich neue Klamotten an, nachdem er sich geduscht hat, er rasiert sich, kämmt sich, damit er ordentlich aussieht und dann geht er zum Pharao. Guten ersten Eindruck machen. Guten ersten Eindruck machen, das macht Josef. Und er geht auch nicht zum Pharao und sagt, und sabotiert und sagt, nö, nein, mit mir nicht. Ja, ihr wart so ungerecht, euer Rechtssystem, das hat mich so dermaßen schlecht behandelt. Ihr habt mich so übervorteilt und ihr habt mich ungerecht ins Gefängnis gesteckt. Ich mache jetzt bei euch nicht mehr mit. Hat er nicht gemacht. Leute, das ist so tief. Er hat gesagt, ich mache was aus der Handkarten, die ich hier bekommen habe, die mir ausgeteilt wurde. Und als er dann die Gelegenheit hatte, einen guten Eindruck zu machen, hat er sich redlich bemüht. Und man hat gemerkt, dass er nicht irgendwie hier den Pharao bequatschen wollte, dass er irgendwie aus dem Gefängnis raus wollte. Der ist völlig in seiner Aufgabe aufgegangen. Und er hat erklärt, was Sache ist, und dann hat er einen Plan entwickelt. Und Pharao und seine ganzen Minister, die saßen da und haben sich das angehört, und die waren platt. Die haben sich gedacht, was ist denn mit dem los? Warum sind wir auf den nicht schon längst gekommen? Und dann macht er den also zum Vize-Pharao sozusagen, zum Großvezier, was immer man die damals genannt hat, zum Exekutivminister, zu demjenigen, der das Sagen hatte. Während der Pharao dann also zum Golfspiel gegangen ist, hat Josef in der Zwischenzeit die Angelegenheiten gemanagt und das Land hat eine Blüte erlebt. Die ganze Umgegend hat in Ägypten Korn gekauft, weil sonst nirgendwo mehr seins gab. Und zum Schluss, man ist alles schwerreiche Leute seiner Zeit. Weil ein Mann sich richtig verhalten hat. Aber, obwohl Josef jetzt ja eigentlich eine Heimat hatte, er hat auch eine Frau bekommen, wieder die Tochter eines Priesters, so wie schon seinerzeit Mose, die Tochter des Priesters von On, und die war bestimmt nicht hässlich und bestimmt nicht unbegabt. So, er hätte jetzt also sagen können, ich bin jetzt angekommen. Aber wie Mose hat auch er zwei Söhne und er fühlt sich auch nicht richtig daheim. Aber wenn er an seine Familie zurückdenkt, dann blutet ihm immer noch das Herz. Dieser super, ultra erfolgreiche Mensch hat immer noch mit inneren Schmerzen zu tun. Als seine Familie dann nämlich kommt, seine Brüder kommen, um bei ihm Korn zu kaufen, da erkennt er sie. Sie erkennen ihn natürlich nicht. Er sieht jetzt aus wie ein Ägypter. Aber er erkennt sie und er muss sich zurückziehen und er muss bitterlich weinen. Also, schau, es ist zwar seinerzeit die böse Tat vergangen, aber das Trauma der bösen Tat, das war noch da. Trotz all seiner Erfolge war das Trauma der bösen Tat immer noch bei Josef vorhanden. Oh Mann, Mensch, wir steigen jetzt ziemlich tief ein, wenn er das merkt. Du kannst also super erfolgreich sein und immer noch ein Trauma von damals mit dir herumtragen. Was hat Josef gemacht? Er hätte seine Brüder ins Gefängnis werfen können. Ich meine, das hat er auch gemacht. Er hat auch zwei Brüder ins Gefängnis geworfen, ja? Hat er gemacht. Er hat es nicht lassen können. Aber er hat sie immerhin nicht gequält. Er hat sie nicht alle ins Gefängnis gesteckt. Er hat sie nicht gefoltert. Diese Dinge hat er nicht gemacht. Als sich die Gelegenheit ergeben hat und er gemerkt hat, die haben sich in ihrem Herzen geändert. Diese Heinzis, die haben sich in ihrem Herzen geändert. Die sind jetzt nicht mehr so böse, wie sie seinerzeit waren. Das Leben hat die weich gekocht. Versöhnt er sich mit denen. Sobald er konnte, hat er sich mit denen versöhnt. Sich mit Leuten zu versöhnen, ist immer gut. Sag mal immer Amen. Und dann sagt er, hey Leute, nimmt es nicht zu ernst, seht es nicht zu eng. Gott hat mich vor euch hergesandt. Und ihr habt gedacht, ihr arbeitet für den Teufel. In Wirklichkeit hat Gott euch benutzt. Gott macht aus Mist Dünger. Das ist unsere ewige Botschaft. Gott macht aus Mist Dünger. Und dann sagt er ja auch, ja, Josef sagt dann zu seinen Brüdern, als er sich ihnen offenbart, er sagt, Freunde, Gott hat mich vor euch hergesandt zur Rettung des Lebens. Und jetzt holt den Baba und holt die andere Familie, holt den Rest, denn es kommt eine Hungersnot, die wird noch jahrelang dauern. Kommt und ich gebe euch eine Zukunft. Ich gebe euch eine Zukunft. Und er versöhnt sich mit seiner Familie. Das ist wunderbar. Das ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle, das du hier haben kannst. Versöhnt leben mit deiner Familie, versöhnt leben mit den Leuten in deinem Leben, die wichtig sind. Und in eine gute Position aufsteigen, weil du eben was draus gemacht hast. Aus deinem Leben, aus deiner Situation. Egal wie schlecht sie sich dargestellt hat, du hast den Mut nicht verloren. Das ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Aber wir halten mal fest, Josef war trotzdem nicht daheim. Er hat sich immer noch wie ein Fremder in einem fremden Land gefühlt. Woher weiß ich das? Er hat Anweisungen gegeben, wenn ich gestorben bin und sie mich einbalsamiert haben und mich zur Mumie gemacht haben und mich eingesargt haben, dann bringt meine Knochen nach Kanaan und beerdigt mich im Land der Verheißung. Merkst du was? Obwohl er reich war, obwohl er mächtig war, obwohl er eigentlich daheim hätte sein können in Ägypten, war er nicht daheim. Er war in Kanaan daheim, aber Kanaan war jetzt in diesem Leben für ihn nicht zugänglich. So hat er wenigstens seine Knochen dort beerdigen lassen. Die Heimatgefühle, dieses richtig angekommen sein, ihr Lieben, vergiss es. Hak's ab. Wenn du versöhnt bist mit Gott, dann bist du an dem Ort der Heimat, an dem du hier auf dieser Welt sein kannst. In der Zwischenzeit baut und bastelt und hämmert und schraubt der größte Und der Handwerker aller Zeiten an deinem Haus. Du baust hier sein Haus, er baut dort dein Haus. Amen. Okay, ja, wir haben noch ein paar Minuten. Lass mich noch auf einige Sachen überfallartig eingehen. Ich habe jetzt ziemlich viel Zeit mit Josef verbracht, der nicht selber schuld war. Ein bisschen selber schuld war er schon. Wisst ihr warum? Weil er stolz war, weil er sich halt raushängen lassen, dass er besonders ist, dass er begabt ist. Und seine Brüder haben das eben nicht gepackt. Deswegen, Demut ist nicht die schlechteste Medizin, ganz allgemein, oder die schlechteste Verhaltensanweisung. Denn hat keiner was davon, wenn die Neidischen neidisch werden. Ja, Leute mit Neidtendenzen. Daniel, der Prophet Daniel, der begann auch privilegiert. Der war einer aus der königlichen Familie in Israel. Dann kamen die Babylonier, haben das ganze Land platt gemacht und haben ganz Israel, Juda, das Volk, nach Babylon verschleppt, in die Gefangenschaft, in die babylonische. Was hat Daniel dort gemacht? Er ist am Hof gelandet und hat das Beste draus gemacht und wurde einer der wichtigsten Einflüsse am Hof des babylonischen Königs und später des persischen Königs. Der ist aufgestiegen in höchste Staatsämter. Der war nicht daheim in diesem Land, er war ein Fremder in einem fremden Land. Aber er hat das Beste draus gemacht, Gott hat ihn benutzt und jetzt ist er in seiner ewigen Heimat. Halleluja. Und so geht's weiter. Sogar Jesus. Mose, wissen wir schon, der war 40 Jahre lang in Ägypten am Hof, dann war er 40 Jahre lang Hirte und dann war er nochmal 40 Jahre lang Hirte von Menschen. Jesus, der berufene Messias, der Retter der Welt, der König Israels, der war 30 Jahre, also wenn er schon von Anfang an mitgeholfen hat in der Werkstatt, 30 Jahre lang war der Handwerker, bevor er dann 3 Jahre lang Prediger war. Paulus war berufener Apostel, aber trotzdem war er erst Zeltmacher und dann war er Lehrer, dann war er Lehrer und Prophet und dann war er Apostel und dann war er wieder Zeltmacher. In Korinth zum Beispiel oder in Athen. Und dann war er wieder Apostel und dann war er wieder Zeltmacher und dann war er wieder Apostel. So ging das halt so hin und her. Das Leben, das ist halt nicht stromlinienförmig. Wir können planen, was wir wollen und ich ermutige dich, plan ruhig dein Leben. Nimm dir im Kopf vor, dort will ich sein in 10 Jahren, in 20 Jahren. Mach dir das ruhig, mach dir ruhig da einen Plan. Stell dir das bildlich vor, aber glaub ja nicht, dass du dieses Ziel linear ansteuerst und dann erreichst. Kann sein, dass du einige ganz, ganz eigenartige, gewundene Wegstrecken zurücklegen wirst. Und der Herr wird auf jedem Schritt und in jedem Tritt mit dir sein und dich bewahren und dir weiterhelfen. Amen. Halleluja. Also wir sehen, Jesus hatte einen Job, eine Arbeit, Handwerker, zu dem er eigentlich gar nicht berufen war. Er war zum Prediger berufen, zum Wanderrabbi und später zum König. Er ist zum König berufen und zum Priester. Aber das war er alles nicht, während er hier unten auf der Welt war. Hier unten war er Handwerker und dann Wanderrabbi. So denk dran, du hast eine Zukunft, die über diesen Tod hinausgeht, den du hier möglicherweise, wenn der Herr nicht vorher kommt, erleben wirst. Aber der Herr sagt, wenn du mit mir lebst und sogar wenn du dann stirbst, wirst du nicht wirklich sterben, sondern es wird einfach ein Übergang sein. Es wird einfach ein Übergang sein. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, sagt Jesus. Das ist die größte, beste, schönste Verheißung, die Gott einem Menschen, einem sterblichen Wesen geben kann. Ich gebe dir hier schon eine Zukunft und ich gebe dir hier eine Art von Heimat, wenn du was machst aus deiner Situation, erstens. Und zweitens, ich arbeite im Hintergrund an deinem ewigen Zuhause, das dann auf dich warten wird, wenn du dich von der Welt hier verabschiedest. Und ich sag mal, das ist ziemlich gute Nachricht. Amen. So, möchte ich jetzt noch die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen, dich zu versöhnen mit Gott, die innere Heimat, von der ich hier geredet habe, zu erleben. Wenn du das möchtest, dann mach einfach mit die Augen zu und bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Und jetzt bist du ein Kind Gottes und immerhin unterwegs in der richtigen Richtung. Amen.